Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
Ob zu Hause am Küchentisch oder im Café. Ein Großteil der Arbeitnehmer in Deutschland würde gern im Homeoffice arbeiten. Klar, das klingt nach Autonomie und Flexibilität. Aber gerade für Mütter ist diese Idee ein zweischneidiges Schwert. Das zeigt eine aktuelle Studie, die wir heute diskutieren werden. Und wir schauen, wie ein Comic über Neonazis Schülerinnen und Schüler sensibilisiert für rechtsradikale Umtriebe und Faschismus. Ich bin Stefanie Gebert. Schönen guten Tag. Egal ob Familie oder Single, fast 40% der Deutschen wünschen sich auch mal von zu Hause arbeiten zu können. Das Arbeitsministerium will diesen Wunsch gern erfüllen und jetzt ein Recht auf Heimarbeit durchsetzen. Das Homeoffice ist nicht Allheilmittel, das zeigen verschiedene Studien. Die jüngste Untersuchung dazu stammt jetzt aus dem Haus der gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung und schaut genauer auf die Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Das Ergebnis: flexible Arbeitszeiten und Homeoffice können helfen, Familie und Job unter einen Hut zu bringen. Die Beschäftigten zahlen dafür aber einen hohen Preis. Andrea Müller mit den Einzelheiten.
Homeoffice bedeutet zusätzliche Überstunden und zementiert alte Rollenmuster, heißt es in einer Studie der gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung. Arbeitszeitforscherin Yvonne Lott hat eine Umfrage unter 30.000 Bundesbürgern ausgewertet. Das Ergebnis scheint alarmierend. Väter, die sich ihre Arbeitszeit frei einteilen können, arbeiten knapp 4 Stunden zusätzlich pro Woche. Bei Müttern sind es deutlich weniger Überstunden, Frauen verbringen dafür aber mehr Zeit mit ihren Kindern. Das Plus bei der Betreuungszeit beträgt 3 Stunden pro Woche, heißt es in der Studie. Arbeitszeitforscherin Yvonne Lott hält das Recht auf Homeoffice trotzdem für sinnvoll. Von Politik und Wirtschaft fordert sie aber Regeln, etwa mehr Partnermonate beim Elterngeld. Die könnten Väter dazu motivieren, sich stärker bei der Kinderbetreuung zu engagieren.
Die Ergebnisse der Studie zum Homeoffice und die Konsequenzen, die das nach sich ziehen muss, da wollen wir noch mal genauer drauf schauen mit der Autorin der Studie, der Arbeitszeitforscherin Yvonne Lott. Ich grüße Sie.
Hallo, ich grüße Sie.
Dass Menschen im Homeoffice durchschnittlich länger arbeiten, ist jetzt keine neue Erkenntnis. Dass das auch auf Eltern zutrifft, liegt nahe. Haben Sie die Zahlen trotzdem erstaunt?
Mich hat es eigentlich nicht erstaunt, weil ich auch viele internationale Studien kenne, die eben auch genau dazu auch kommen. Was mich so ein bisschen erstaunt hatte, war, dass es doch so sehr dieses Bild ist, die Väter arbeiten mit Homeoffice länger und die Frauen, die nutzen das Homeoffice mehr für Kinderbetreuung. Also dass es so klar sich in den Zahlen zeigt, das hat mich vielleicht schon ein bisschen überrascht.
Über die Familienarbeit würde ich gleich nochmal ausführlicher sprechen wollen. Vorher aber die Frage: Wissen wir, woher dieser Druck kommt? Beide, sowohl Männer als auch Frauen im Homeoffice, arbeiten mehr. Woher kommt dieser Druck, dass ich mehr tue, wenn ich das nicht im Büro machen muss?
Also es hat mehrere Gründe. Ein wichtiger Grund ist sicherlich die starke Präsenznorm, die noch in Betrieben vorherrscht, und das Wissen darüber, dass das, wenn ich jetzt im Homeoffice arbeite, also zu Hause arbeite, vielleicht auch nicht unbedingt, es ist nicht normal, es ist vielleicht sogar auch teilweise nicht wirklich erwünscht. Ich fühle mich vielleicht nicht so legitim, das wirklich zu nutzen, mache es dann aber trotzdem. Und ich gebe dann, weil ich eben weiß, okay, es ist eigentlich nicht normal, dann gebe ich eben was zurück, und das zurückgeben sind dann die längeren Arbeitszeiten. Ein weiterer Grund: es kommt eben schneller zu einer Entgrenzung zwischen Beruf und Privatleben, weil einfach auch die Beschäftigten zu Hause diese Grenze ja auch selber ziehen müssen, ne? Also ich muss selber eben gucken, wie trenne ich das Berufliche, wie trenne ich das Private, und das kann natürlich auch einfach mal nicht gelingen, gerade da, wo vielleicht auch einfach hohe Leistungsanforderungen an Beschäftigte gestellt werden oder wo auch einfach Überstunden immer noch als Signal für hohes Arbeitsengagement gelten.
Schauen wir nochmal auf die Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Da zeigt sich in Ihrer Studie deutlich, dass Frauen im Homeoffice noch mehr Zeit für die Kinderbetreuung verwenden als ihre Partner. Ihre Folgerung ist, Homeoffice zementiert tradierte Rollenmuster. Aber ist es nicht eher so, dass sich mit Homeoffice diese Muster deutlicher zeigen, die eh schon vorhanden sind, dass Frauen also mehr Zeit für Hausarbeit und Kinderbetreuung aufwenden oder eben der erste Ansprechpartner sind?
Also ich würde jetzt auch nicht sagen, die Kausalität geht nur in eine Richtung. Also es zeigt sich natürlich mehr. Wofür ich einfach sensibilisieren will, ist, wir haben ja gerade auch eine Debatte über auch die Flexibilisierung von Arbeitszeiten. Also es wird ja auch teilweise gefordert, einfach auch die Arbeitszeitgrenzen komplett, die täglichen, zu streichen und nur noch auf eine wöchentliche Arbeitszeit zu gehen. Und da sage ich, da müssen wir aufpassen, weil sobald ich sozusagen liberalisiere und einfach die Beschäftigten frei laufen lasse, das kann eben auch nach hinten losgehen. Ich würde trotzdem auch sagen, dass wenn eben die Arbeitszeiten flexibilisiert werden oder Homeoffice angeboten wird, dass es trotzdem dazu führen kann, dass es nochmal die traditionelle Arbeitsteilung verstärkt, weil es sozusagen natürlich dann den Anreiz gibt, dann für eine Gruppe zu sagen, okay, dann nutze ich das jetzt auch und kümmere mich jetzt halt auch eher um die Kinder, was ja auch erstmal prinzipiell nicht verkehrt ist. Es wird nur eben nicht belohnt und es wird dann häufig eben auch eher mit Karrierehindernissen quittiert.
Das ist das eine. Grundsätzlich könnte man aber sagen, Privatangelegenheit ist es ja nun mal, wie Eltern untereinander aufteilen, wer für was zuständig ist. Sie fordern trotzdem Regeln.
Ja, ich sehe das auch anders. Also Reproduktionsarbeit ist ja auch einfach eine gesellschaftliche Aufgabe. Der Staat hat da ja auch Regelungen geschaffen, wie die Elternzeit, zum Beispiel das Elterngeld. Das soll ja alles auch dazu dienen, einfach auch Eltern unter die Arme zu greifen. Und ich finde, das ist eine wichtige Sache und es ist eine gesellschaftliche Angelegenheit. Und natürlich ist kein Mensch gezwungen, jetzt die Arbeit so oder so aufzuteilen. Aber es geht einfach um Angebote und ich denke, Regeln können da auf jeden Fall helfen, auch diese Formen des Arbeitens einfach so gut wie möglich für die Beschäftigten zu gestalten.
Und Sie sagen auch, es müsste politische Änderungen geben, um die Anreize zu vergrößern, dass Väter sich mehr für die Kinderbetreuung engagieren können. Sie machen auch konkrete Vorschläge, wie das geht, nämlich mehr Partnermonate beim Elterngeld. Erklären Sie uns doch bitte anhand dieses Beispiels, was sich dadurch ändern würde.
Genau, also wir wissen ja, was für positive Effekte auch gerade längere Elternzeiten von Vätern haben können. In Schweden zum Beispiel, wo es die Partnermonate schon sehr viel länger gibt als jetzt in Deutschland, da haben Studien, auch Langzeitstudien gezeigt, dass Männer, die eben mehr Partnermonate gemacht haben, tatsächlich sich auch auf Dauer dann eher in der Hausarbeit beteiligen, auch sich stärker um die Kinder sorgen. Und darum ist dann der logische Schluss zu sagen, okay, diese zwei Vätermonate, die wir momentan haben, diese zwei Partnermonate sind ja prima. Wenn wir jetzt das noch verlängern würden, dann wäre vielleicht der Anreiz noch größer und dann eben auch der Effekt noch mal größer, dann, dass es eben eher zu einer partnerschaftlichen Arbeitsteilung kommt, also die Männer dann einfach auch mehr sich zu Hause engagieren.
Bislang aber sorgt Homeoffice dafür, dass Frauen noch mehr Kinderbetreuung übernehmen. Das zeigt eine Studie der Hans-Böckler-Stiftung. Die Arbeitszeitforscherin Yvonne Lott war das. Vielen Dank. Nils Oskamp hat schon als Jugendlicher heftige Zusammenstöße gehabt mit alten und jungen Neonazis in Dortmund. Nils Oskamp ist heute Autor und Zeichner. Als solcher hat er seine Jugend literarisch verarbeitet und herausgekommen ist ein Comic. Drei Steine ist der Titel. Es soll vor allem junge Leserinnen und Lesern klar machen, wie Neonazis auch heute noch Stimmung machen und sich mit Gewalt Gehör verschaffen. Schulen nutzen den Stoff inzwischen für ihren Geschichts- oder Politikunterricht und Oskamp geht auf Lesereise. Ralf Hutter war bei einer solchen Lesung für uns dabei.
Deutschland, erwache, schrie er mit ausgestreckten Armen.
Nils Oskamp steht in einer Galerie in Berlin-Mitte und liest aus seinem autobiografischen Comic, in dem er seinen Kampf als 14-Jähriger gegen Nazis schildert. Neben ihm werden die Comicbildchen auf eine große Leinwand geworfen, vor ihm sitzen über 40 Jugendliche der Klassenstufen 8 und 10. Oskamp erzählt von Nazi-Mitschülern und Wehrmachtsveteranen an seiner Schule in Dortmund in den frühen 80er Jahren. Im Umfeld der Schule ging ein SS-Veteran auf Nachwuchsjagd und sogar eine Nazi-Hooligan-Truppe bildete sich.
Also in Dortmund war es dann so, dass es wirklich nachher eskaliert ist. Ne? Von 1990 bis 2012 haben die 5 Menschen umgebracht. Und von den 5 Menschen, da war nur ein Ausländer dabei.
Oskamp selbst wurde mehrmals zusammengeschlagen, doch weder Schule noch Polizei halfen ihm wirklich. Wer seinen Comic Drei Steine liest, versteht besser, wie sich in Dortmund die heutigen bundesweit berüchtigten Nazi-Strukturen bilden konnten. Nach der Lesung haben die Jugendlichen Fragen. Was sagten die Eltern? Was wurde aus den Nazis? Gibt es solche Leute immer noch? Als Oskamp sie fragt, ob sie ähnliche Erfahrungen gemacht haben, meldet sich niemand.
Hier ist der Rudolf-Dierks-Award, den habe ich gekriegt 2016 für beste Biografie im Comicpreis.
Nach der Lesung führt der freiberufliche Illustrator, der mittlerweile in Hamburg lebt, die Jugendlichen durch die Begleitausstellung. Sie enthält vor allem Originalzeichnungen und Bilder von seinen vielen Auftritten. Oskamp reist immer wieder durch die Republik, um per Vortrag, Ausstellung und gelegentlich auch mit diversen künstlerischen Workshops Präventionsarbeit gegen Neofaschismus zu machen, vor allem an Schulen.
In meinem Buch gab es dann 5000 Schulbücher, da hat Manuela Schwesig, die damalige Familienministerin, noch das Grußwort geschrieben.
Die vom Ministerium bezahlte Sonderausgabe ist vergriffen, aber aus dem Förderprogramm Demokratie leben können Schulen Veranstaltungen mit Oskamp finanzieren. Der promovierte Pädagoge Frank Greuel vom Deutschen Jugendinstitut in Halle hält Oskamps Buch für besonders geeignet für Jugendliche. Comics als Anti-Nazi-Präventionsmedien gäbe es sonst kaum. Mehr noch, es gäbe überhaupt kaum Werke, die von realen Erlebnissen junger Menschen mit Faschisten erzählen. Entsprechend positiv äußern sich einige der Jugendlichen nach der Berliner Lesung.
Ich wusste schon immer, dass die Nazis relativ aktiv sind, aber nicht, dass es schon so in dem frühen Alter begonnen hat. Also uns wurde erzählt, dass wirklich die Jungs 13 bis 14 Jahre alt waren und da schon Nazi-Propaganda begonnen hat.
Ich wusste auch nicht, dass das in den 70ern, 80ern so aktiv war. Ich wusste nichts von den Neonazis damals und dass die auch noch in der heutigen Zeit Menschen umbringen.
Also ich habe jetzt viele Freunde, die nicht so gerne lesen, aber doch sehr in Comics interessiert sind. Und das würde denen wahrscheinlich sehr ansprechend gefallen.
Ja, ich finde auch, dass ein Comic einen mehr anspricht, weil man Bücher nicht so gerne liest. Also die meisten, die ich kenne halt.
Sabine Minsel unterrichtet die Jugendlichen an der privaten Moserschule in Geschichte. Sie glaubt, dass die Schülerinnen und Schüler bei der Lesung einiges darüber gelernt haben, wie Nazis nach dem Krieg weiterwirkten. Dieses Thema werde im Lehrplan kaum berücksichtigt.
Da muss ich gestehen, dass wir das relativ wenig im Unterricht machen. Also, dass wir uns wirklich so die gesamte Bandbreite ab dem Zweiten Weltkrieg angucken.
Oskamp redet über solche Themen und er tut es engagiert und faktenreich. Eine Nähe zum jungen Publikum schafft er dadurch, dass er ähnlich angezogen ist wie als Junge im Comic und seine Lehrkräfte nachäfft. Sowohl seinen Vortrag als auch sein Comicbuch findet Lehrerin Minsel wirkmächtig.
Also ich finde, dass er sehr authentisch ist und dass das bei den Schülern eben nochmal ganz anders ankommt, als wenn man im Geschichtsunterricht dieses Thema behandeln würde, ohne diesen persönlichen Bezug.
Der Comic soll nun an der Moserschule weiter Thema sein.
Wenn das Geld nicht reicht fürs warme Mittagessen oder den nächsten Tagesausflug mit der Schulklasse, dann können sich Familien in Lübeck an den Bildungsfonds der Stadt wenden. Seit 10 Jahren schon gibt es diese Hilfe für bedürftige Schülerinnen und Schüler. Und das Modell hat sich längst über Lübecks Grenzen hinaus bewährt. Andere Kommunen haben die Ideen nämlich aus der Hansestadt kopiert. Denn es geht um schnelle und unbürokratische Hilfe, wie Reporter Thorsten Philips zeigt und dafür in einer Gemeinschaftsschule im Lübecker Süden war.
Einen schönen guten Morgen.
Guten Morgen.
Charlotte Vogel unterrichtet an der Heinrich-Mann-Gemeinschaftsschule in Lübeck eine 5. Klasse. Sie ist froh, dass es den Bildungsfonds gibt, denn sonst könnte sie mit ihren Kindern keine Klassenfahrt machen. Von 20 Kindern bekommen 14 finanzielle Unterstützung aus dem Lübecker Bildungsfonds.
Für mich ist das eine große Unterstützung, weil ich natürlich auch nicht möchte, dass Kinder ausgeschlossen werden. Und ich denke, dass jeder auch das Recht haben sollte, mit auf so eine Klassenfahrt zu fahren. Aber es betrifft ja nicht nur die Klassenfahrten, sondern eben auch, wenn wir jetzt mal einen Ausflug machen und die Schüler da eben auch Unterstützung bekommen, wenn das auch nur vielleicht 10 € kostet, aber man weiß, das würde eine Familie vielleicht mit 5 Kindern ziemlich belasten, dann ist das eben auch schon gut.
Das Besondere des Lübecker Bildungsfonds, das Geld geht nicht nur an Eltern, die Arbeitslosengeld II-Bezieher sind, sondern auch an Geringverdiener, die knapp über der Bedürftigkeitsgrenze liegen. Die Eltern müssen einmal im Jahr ihre Bedürftigkeit erklären, betont der stellvertretende Schulleiter Dirk Storbeck.
Und danach können wir dann sagen, aha, ist gut, dann werden die Unterlagen über die Klassenfahrt mitgegeben und dann kriegen sie ihr Geld.
Das Geld für eine Klassenfahrt wird vom Bildungsfonds direkt an die Lehrerin überwiesen. Insgesamt bekommen so in Lübeck inzwischen rund 9000 Schülerinnen und Schüler Hilfe. Das sind mehr als doppelt so viele bedürftige Kinder wie noch zu Beginn vor 10 Jahren. Bildungsfondsleiterin Manja Wusso unterstreicht die geringe bürokratische Hürde, weil die Lehrer zusammen mit den Bedürftigen den Antrag ausfüllen und dieser nur einmal pro Jahr gestellt werden muss.
Wir fördern auch Kinder, wo die Eltern einfach nicht mitwirken, wo die Schule weiß, okay, das Kind ist bedürftig aber die Eltern arbeiten da nicht mit. Und zum anderen muss man natürlich ein paar Einkommensnachweise liefern und Mietnachweise. Es ist jetzt, sag ich mal, nicht mit einer Sozialhilfeleistung zu vergleichen. Also wir haben einen ganz kurzen Bildungsvoranträge, da sind wir auch ganz stolz drauf, dass wir mit einer Seite auskommen und ja, wir versuchen das möglichst unbürokratisch zu halten.
Mit der Hälfte des Geldes aus dem Bildungsfonds wird Mittagessen bezahlt. Ein Drittel geht für Betreuungskosten in Schulen und Kitas drauf. Der Rest ist für Ausflüge und Klassenfahrten. Der Erfinder des Bildungsfonds und jetzige Lübecker Bürgermeister Jan Lindenau erzählt, dass sich im Laufe der Zeit viel geändert hat.
Die Bundesmittel fließen über das Jobcenter auch mit in den Bildungsfonds. Mittlerweile rund 50% der Mittel, die über das Bildungs- und Teilhabepaket finanziert werden, der Bundesregierung. Und das ist Verwaltungsarbeit im Hintergrund, die der Antragsteller nicht mitbekommt. Der Antragsteller hat nach wie vor eine DIN A4-Seite, mit der alle Leistungen, die wir anbieten über den Bildungsfonds, eben auch finanziert werden, auch die des Jobcenters.
Inzwischen hat der Bildungsfonds ein Volumen von 4 Millionen Euro. Und das Lübecker Modell ist so erfolgreich, dass sich bundesweit kommunale Vertreter bei Lindenau darüber informiert haben.
Einzelne Städte haben versucht, Teile auch des Systems zu kopieren, weil es eben niedrigschwellig ist. Wir haben Gespräche beispielsweise mit Schwerin gehabt, der Hansestadt Rostock, aber auch Städte wie Bonn oder Reda-Wiedenbrück haben das System komplett übernommen und auch eingeführt, sodass es eben bundesweit auch durchaus Beachtung gefunden hat, bis hin zu der Tatsache, dass wir selbst aus anderen Ländern, unter anderem auch aus Japan, hier Besuch hatten.
An der Heinrich-Mann-Schule profitieren 65%, also mehr als die Hälfte der Kinder, durch kostenloses warmes Mittagessen, kostenlose Ausflüge und kostenlose Schularbeitenhilfe vom Bildungsfonds. Zur Freude des stellvertretenden Schulleiters Dirk Storbeck.
Das ist deswegen eine gute Sache, weil wir dadurch Kinder zu Veranstaltungen mitbekommen, die wir sonst vielleicht nicht mitbekämen, weil einfach das Einkommen der Eltern meistens hart an der Grenze ist. Und wenn wir diesen Bildungsfonds nutzen können, ist es eine Chance für die Kinder mitzufahren.
Das Zusammenspiel zwischen Jobcenter, Lehrern und Kommune funktioniert. In den vergangenen 10 Jahren hat sich das Lübecker Modell bewährt.
Campus und Karriere als Podcast. Alle Themen, alle Beiträge aus dem Bildungsmagazin. Im Netz unter deutschlandfunk.de/podcast. Abonnieren, herunterladen, nachhören. deutschlandfunk.de/podcast.
Aus dem Buch lernen, das wissen wir alle, ist eine Sache. Eine ganz andere ist es, selbst ausprobieren zu können, mit all den Sinnen zu lernen. Davon ist offenbar auch die Kunsthochschule im chinesischen Hangzhou überzeugt. Deshalb nimmt sie viel Geld in die Hand, um einen Komplettabdruck von der riesigen Marmorskulptur des Pergamonfries anfertigen zu lassen. Richtig gehört, das antike Kunstwerk, das in Berlin ein eigenes Museum füllt. Heute verlassen die letzten Teile dieser Kopie die Berliner Gipsformerei in Richtung Hamburg, wie Dilter Wulff jetzt berichtet. Von dort werden sie nämlich weiter nach China verschifft.
Wir sind weltweit wahrscheinlich die Letzten, die noch diese großen Objekte herstellen.
Miguel Helfrich, Leiter der Berliner Gipsformerei. Diese Einrichtung der Berliner Staatlichen Museen ist auf Duplikate berühmter Skulpturen spezialisiert. Meist sind es Museen, Architekten oder international bekannte Künstler, die bei der Berliner Kopierwerkstatt ordern. In den letzten 2 Jahren aber war die Gipsformerei fast vollständig mit einem Auftrag der Universität in Hangzhou beschäftigt. Die Chinesische Kunstakademie bestellte eine Kopie des gesamten antiken Pergamonfrieses.
Natürlich ist der Fries sehr, sehr bekannt, auch bei uns in China. Wir alle kennen diesen Altar.
Ban Ling Sheng, der Vizedirektor des Instituts für Bildhauerei an der Universität in Hangzhou, vor ein paar Wochen bei seinem letzten Besuch in Berlin.
Ich bin selbst Bildhauer und auch mich fasziniert, wie die Griechen ihre Objekte gestaltet haben. Und das ist etwas, was in China fehlt, auch in der Kunstvermittlung.
Warum gerade dieses abendländische Kunstwerk die Chinesen so fasziniert, kann Miguel Helfrich, der Leiter der Berliner Gipsformerei, gut verstehen.
Der Pergamonfries ist ja ein sehr barockes Werk, wo sehr viel Dynamik, sehr viel Ausdruckskraft drin ist, wo Generationen miteinander kämpfen. Und hat natürlich auch eine entsprechende Ausdruckskraft. Und das ist, glaube ich, eine Sache, die dort die Hochschule besonders beeindruckt.
Dieses Beispiel griechische Antike, so Ban Ling Sheng, wolle man den eigenen Studenten so authentisch wie möglich präsentieren.
Früher hatte man in China als Kunststudent einfach nur Bücher oder Bilder. Und jetzt können wir mit diesem Objekt uns Dinge auch dreidimensional ansehen.
Sich den Pergamonfries als Kopie auf den Campus zu stellen, wird die Universität vermutlich über 2 Millionen Euro kosten. Für eine Hochschule, deren Studenten umgerechnet 4- bis 5-stellige Eurobeträge pro Semester zu zahlen haben, ist dies vermutlich keine exorbitante Summe. Bildung darf etwas kosten. Schließlich soll sie auch einen Blick über den eigenen Tellerrand ermöglichen. Deshalb ist die Auswahl des Pergamonfries für Burkhard Schmitz, Professor an der Berliner Hochschule der Künste, absolut nachvollziehbar.
Ich glaube, man kann moderne westliche Kunstauffassung nur lehren, wenn man die Ursprünge davon versteht. Und das ist in dem Fall die Antike. Das macht man hier und so machen die das auch.
Burkhard Schmitz hat mehrere Jahre im Rahmen einer DAAD-Kooperation auch an der Hochschule in Hangzhou unterrichtet.
Ich hatte vorher von dieser Stadt noch nie was gehört und die Stadt hat so 8 Millionen Einwohner.
Erinnert er sich. Entsprechend groß ist die Kunstakademie in Hangzhou mit derzeit etwa 9000 Studenten. Gegründet 1928 ist sie die älteste Kunsthochschule Chinas.
In diesem ersten Campus, den ich dort gesehen habe, sowas können wir uns nicht leisten. Also nicht mal ansatzweise in der Ausstattung. Es waren alles Neubauten, die da hingesetzt wurden. Wann wurde in Deutschland das letzte Mal eine Kunsthochschule neu gebaut? Wir können ein altes Industriegebiet konvertieren oder sowas, aber was neu bauen, ist ja gar nicht drin.
Und an solchen Unis ist dann eben auch die Kunst am Bau entsprechend bombastisch. Wo und wie genau der antiken Fries auf dem Unicampus in Hangzhou präsentiert wird, steht noch nicht ganz fest. Erstmal werden die Kopien wohl in der Bibliothek ihren Platz finden. Langfristig aber plane man ein eigenes Gebäude nur für den Pergamonfries, meint Banling Sheng.
Wir haben einen Plan. Genaues kann ich noch nicht sagen, aber es wird auf jeden Fall perfekt werden.
Auf eine Tasse Tee mit Ian McEwan. Klingt nach einem verlockenden Angebot, das die Schauspielerin Sophie Reuss gerade in Hamburg macht. Die Kollegen von Corso Kunst und Pop verraten Ihnen gleich, was es bei diesem Treffen neben dem Tee zu hören gab. Mein Name ist Stefanie Gebert. Ich bedanke mich für Ihr Interesse. Hol mir eine Tasse Kaffee gleich ab außerhalb dieses Studios. Das war's nämlich mit Campus und Karriere. Schönen Nachmittag noch. Tschüss.